Wir haben am letzten Sonntag miteinander uns betrachtet, wie die Gemeinde von außen her angegriffen wurde. Und heute haben wir es auch mit Angriffen zu tun oder mit Problemen, so könnte man es auch sagen, die in der Gemeinde sich befanden. Von außen wird sie angegriffen, von innen wird sie angegriffen. Diese erste Gemeinde, wie man sie gemeinhin nennt, und wir sind ganz erstaunt, wenn wir es dann feststellen, dass mitten in der Erweckung es doch auch Schwierigkeiten gab. Aber jetzt schauen wir uns mal diese Schwierigkeiten näher an und versuchen auch, uns mal so ein bisschen ein Bild darüber zu machen oder davon zu machen, wie Gott mit diesen Schwierigkeiten umging, was er von seiner Seite aus tat. Dazu schlagen wir die Apostelgeschichte auf. Und zwar lesen wir von dem 4. Kapitel, Vers 32 an. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und die Menge der Gläubigen, das ist eine Beschreibung der Gemeinde, wie damals sie auch miteinander Gemeinschaft hatte. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen, und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach: Ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und jetzt müssen wir noch aus Kapitel 6 die ersten 7 Verse lesen. In jenen Tagen aber, also als die Erweckung so viele auch zum Glaube kommen ließ, als der Herr so viele errettete, in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten. Das waren die Israeliten, die Griechisch gesprochen haben. Der griechische Einfluss war durch das griechische Weltreich Alexanders bis nach Israel gedrungen, und so haben viele der Juden auch die griechische Sprache angenommen und manchmal sogar griechische Gebräuche. Das ist jetzt aber nicht unbedingt hier zu vermuten. Es geht hier nur um die Darstellung einer Gruppe. Also es entstand ein Murren unter den der Hellenisten gegen die Hebräer. Das waren nun die, die die aramäische Sprache sprechen. Wir haben hier ein Volk, das Volk der Juden, aber innerhalb von diesem Volk eben zwei Gruppen. Griechisch sprechende Juden und aramäisch sprechende Juden. Da ist kein Urteil gefällt, die werden nur hier dargestellt und uns eben auch vorgeführt. Also, in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Ich möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam beten. Wir danken dir, Herr, für dein Wort und für diese Schilderung. In deinem ganzen Wort, in der ganzen Bibel finden wir Schilderungen von Menschen, die nicht nur vorteilhaft sind. Und manch einer hätte das verborgen, und viele Geschichtsschreiber in andere Länder haben genau dies getan, aber du, Herr, hast nichts zu verbergen. Du möchtest, dass wir die Wahrheit kennenlernen und in der Wahrheit leben und uns auch selber bewahren, dass wir nicht die gleichen Fehler machen. Wir danken dir, Herr, für dein Wort und für die Schilderung der Probleme, die mitten in der Gemeinde waren und auftauchte. Hilf uns, Herr, dass wir für uns auch daraus lernen. Begleite uns und leite du uns jetzt auch an durch deinen Geist. Und hilf uns zu hören und hilf auch zum Reden. O Herr, das bringen wir dir, unser himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Heute ist es so, dass sich viele eine perfekte Gemeinde wünschen und sie sagen, ach, wenn wir doch wieder Erweckung hätten. Wenn wir Erweckung hätten, dann wäre das alles ganz anders. Wenn wir Erweckung hätten, dann würde es all diese Probleme nicht geben. Und jetzt schauen wir aber auf eine Gemeinde, die aus der Erweckung geboren wurde. Und wir bemerken, sie haben Probleme. Sie haben Probleme. Aber welche Art waren diese Probleme? Und was können wir, die wir heute diesen Bericht lesen, über 2000 Jahre später oder fast 2000 Jahre später von diesen Problemen lernen? Zwei Probleme habe ich hier herausgegriffen, die werden ganz besonders auch dargestellt und die wollen wir uns heute Morgen miteinander betrachten. Es sind sehr aktuelle Probleme. Und diese Probleme tauchen auch heute in der Gemeinde Jesu auf der ganzen Erde immer noch auf. Und von daher ist es ganz gut, dass wir uns damit auch beschäftigen. Aber ich möchte euch so ein bisschen heranführen. Wir kriegen ja hier anhand von unserem Text einen Eindruck von der Gemeinde damals. Und sie wird uns geschildert als eine wirklich lebendige Gemeinde. Ein Herz und eine Seele waren sie. Einmütigkeit war da. Und große Kraft war da. Der Heilige Geist wirkte mächtig und die Apostel legten in dieser großen Kraft Zeugnis ab. Und es war große Gnade auf ihnen allen. Und sie hatte miteinander auch sich so angewöhnt, dass sie sich gegenseitig geholfen habe. Wenn jemand eben nicht so viel hatte, wenn er Armut litt, in Anführungszeichen muss ich das jetzt sagen, Armut, weil heute ist das etwas, was vielleicht dann ganz anders verstanden wird. Aber wenn jemand eben nicht genügend zu essen hatte, nicht genügend Kleider hatte, keine Behausung hatte, dann hat man ihnen geholfen. Und manche haben dann ihre Häuser oder ihre Äcker verkauft, um durch dieses Geld den Armen zu helfen. Das ist die Schilderung der Gemeinde. Und zwei, die hier mit Namen genannt werden, Ananias und Sapphira, haben einen Einblick in diese Gemeinde bekommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie auch da zu Füßen der Apostel gesessen sind, in der Gemeinschaft der Gemeinde gelebt haben. Für sie war das etwas, was sie mochte. Ganz sicherlich, sonst wäre sie nicht selbst auf den Gedanken gekommen, so ähnlich sich zu verhalten. Es war in ihrem Leben wirklich so, dass sie, was sie dort vorfand an Gemeinschaft und Leben und Liebe und Gnade und Kraft, das hat sie sehr, sehr stark auch beeinflusst, geprägt. Sie waren so weit gekommen, dass sie sagte, ach, wir wollen doch es ganz ähnlich machen, wie wir es hier auch lernen. Wir wollen uns genauso verhalten, wie die Christen um uns herum sich verhalten. Wir wollen genau dasselbe tun. Und so steht es ja hier auch nun beschrieben, ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Das war so ihre innerste Überzeugung. Wir machen das jetzt einfach nach, was die andere uns vormachen. Sie leben es uns vor, was es heißt, ein Christ zu sein. Und wir machen das jetzt einfach nach. Das war ihre Überzeugung, ihr Anliegen, das war ihr Wunsch. Das wollte sie wirklich. Aber sie konnte es nicht. Sie war nicht dazu in der Lage. Wann sich das eingeschlichen hat, dieser Gedanke, na, wir müssen ja nicht alles, was wir jetzt von diesem Grundstück an Geld bekommen, der Gemeinde geben. Aber wir können ja so tun, als würde wir ihnen alles geben. Ich weiß es nicht, wann es sich eingeschlichen hat. Aber es war so. Sie haben ihr Grundstück verkauft und kamen zu den Aposteln und haben gesagt, wir haben dieses Grundstück verkauft und das ganze Geld von diesem Grundstück bringen wir jetzt euch. Und da haben sie gedacht, ja, das wird sicherlich gut klappen. Und dann werden wir auch aufgenommen in die Gemeinschaft und wir werden anerkannt als Christen. Denn wir machen ja genau dasselbe wie die anderen auch. Aber es war ja gar nicht dasselbe. Sie wollte es wohl so ähnlich machen, aber sie konnte es nicht. Der Wunsch allein, so zu sein wie ein anderer oder so zu leben wie eine Gemeinschaft, in der ich mich auch befinde, reicht nicht aus. Meine eigene Anstrengung, die habe sich angestrengt. Es reicht aber nicht aus. Das sind ja auch unsere Erfahrungen. Also ich kann schon mich hinsetzen, ich kann eine Biografie lesen. Ich kann auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen mich aufhalten. Und manch einer hat es von euch auch schon getan und hat dann also viele wunderschöne Eindrücke bekommen. Was war das für ein toller Christ? Was ist das für eine herrliche Geschichte, die ich da gelesen habe? Missionsgeschichte oder ein Mensch, der sich Gott ganz und gar hingibt. Aber das verändert mich nicht. Nach vielen Jahren, wenn wir dann zurückblicken, dann können wir vielleicht das manchmal auch wahrnehmen. Ich habe mal so, also vor vielen Jahren, habe ich so wunderbare Eindrücke von der Gemeinde bekommen. Und ich habe mich selber motiviert, genau dasselbe zu tun. Aber ich konnte es nicht. Ich stehe heute da als jemand, der nicht mehr vertrauen kann, nicht mehr glauben kann, der nicht mehr in der Bibel liest, der keine Liebe zu Jesus mehr hat, der nicht mehr in der Lage ist, ihm zu folgen. Glaubt ihr nicht auch, dass in der Gemeinde Jesu auf dieser Erde, wenn wir durch die Linde jetzt ziehen würden und in die Gemeinde hineinschauen würden, ganz viele solche Biografien finden könnte? Menschen, die in Gemeinschaft mit Christen gekommen sind und von dieser Gemeinschaft und von diesem Zeugnis der Christen sehr stark angezogen wurde, sodass sie sagte, wir wollen genau so leben. Wir wollen genau so es auch machen. Aber sie konnte es nicht. Und sie könne es nicht bis zum heutigen Tag. Aber warum? Wir kriegen das doch heute ganz oft gesagt. Also, in den Gemeinden, auf den Kanzeln wird es doch so verkündigt, du musst dich nur entscheiden. Wenn du dich dann entscheidest, dann wirst du selber auch also vorangehen und kannst das dann auch tun, mit Jesus leben. Du musst dich immer wieder nur neu entscheiden dafür. Nun frage ich mich, haben Ananias und Sapphira sich vielleicht nicht entschieden? Doch, sie haben sich entschieden. Sie haben sich entschieden, genauso zu leben wie die Christen um sie herum. Und sie haben genau das Gleiche auch getan. Ja, ganz genau das Gleiche. Da fängt ihr Problem ja an. Es war nicht das ganze Herz mit dabei bei ihrer Nachfolge. Aber sie wollte es zumindest. Sie wollte es auf jeden Fall. Und hätte jemand damals mit ihnen gesprochen, hätte sie gesagt, wir wollen es genauso machen wie die anderen. Wir wollen nicht hinteranstehen. Wir haben auch einen Acker und wir verkaufen den jetzt und wir geben diesen Acker der Gemeinde, den Aposteln. Aber dann hat es doch nicht geklappt.
Petrus sagt zu Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt?
Das ist eine Schilderung, die passt dir gar nicht rein. Zu Menschen, die doch ihren eigenen Acker verkaufen. Und die ihn, also den Erlös zumindest einen Teil, vor die Füße der Apostel legen. Wir wollen das genauso machen wie die anderen. Und doch ist in ihrem Herzen der Satan und wirkt in ihrem Herzen und hat so einen starken Einfluss, dass sie gar nicht Gott gehorchen können, gar nicht in der Lage sind, wirklich Jesus Christus zu folgen.
Haben Sie das vielleicht nicht gehört? Es ist ja möglich, dass die Lehre damals so schlecht war und kein klares Zeugnis von der, also vom Evangelium, von dem Werk Jesu Christi, sodass sie am Ende hätte sagen können, ja, also bitteschön, wir haben ja gar nicht so richtig also gehört von dem Evangelium und haben es gar nicht erklärt bekommen, dass wir Jesus Christus brauchen, dass wir seine Kraft und seine Gnade brauchen. Hat man uns ja gar nicht gesagt. Aber wir lesen es hier. Und mit großer Kraft legen die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus Christus und große Gnade war auf ihnen allen. Damit wird erklärt und deutlich gemacht, dass die Apostel der Gemeinde es gesagt haben, nur durch Jesus Christus gibt es neues Leben. Nur durch ihn gibt es Auferstehung. Ich bin davon überzeugt, dass sie sich dem nicht beugen wollte. Ich bin nicht verloren. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich bin doch nicht so. Also ich kann doch was. Nicht? Also ich kann das, jetzt mache ich das einfach. Ich mache das. Ich entscheide mich für Jesus. Das mache ich. Und dann gehe ich meinen Weg. Und wenn mich jemand fragt, dann kann ich genau dasselbe sagen, was die andere Aussage, denn ich habe zugehört. Ich kann genau dasselbe sagen. Ich kann das vortragen. Aber mein Herz bleibt doch das Alte. In meinem Herzen ist gar nicht das Gleiche da. Kein Vertrauen zu Jesus, keine Abhängigkeit vollkommen von ihm, kein Verlangen nach seinem Wort, keine Freude an ihm und seiner Gemeinde in der Weise, wie es auch sein sollte. So dass man so weit kommt, dass man so einen Mittelweg geht. Das ist nicht mal ein Mittelweg, sondern das ist ja eine Lüge. Man lebt in einer Lüge, sich gegenüber, dem Nächsten gegenüber und Gott gegenüber. Ich bin auch ein Christ. Schaut mich an, ich kann genauso leben. Aber man ist kein Christ. Man ist nicht wiedergeboren. Man lebt vielleicht so ähnlich, aber man kriegt es dann doch nicht ganz so hin. Weil um wirklich ein hingegebenes Leben zu führen, brauchen wir Jesus Christus in unserem Herzen. Wir sind nicht in der Lage, durchzuhalten. Wir können vielleicht vor ein paar Tagen Freude haben. Ja, ach, wie schön ist es hier, wie herrlich ist die Gemeinschaft. Aber dann kommen Jahre um Jahre und um Jahre und es hört auf. Die Freude ist weg. Die Hingabe ist weg. Die Liebe ist weg. Wo ist sie denn nur geblieben? Das ist durchaus etwas, was wir immer wieder vorfinden. Wie steht es um euch? Seid ihr wiedergeboren? Ich frage nicht, ob ihr euch für Jesus entschieden habt. Ich frage euch, ob in eurem Herzen das Leben Gottes wirksam ist. Seine Gnade, ob Jesus Christus in eurem Herzen wohnt. Mittwoch haben wir es davon gehabt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ihr könnt nicht in das Reich der Himmel eingehen, wenn ihr nicht wiedergeboren seid. Ihr könnt hierher kommen. Ihr könnt genau dasselbe tun, was auch all die anderen tun. Ihr könnt es versuchen, aber es wird euch nicht in den Himmel bringen. Das ist unmöglich. Man kann die Form der Gottseligkeit haben und doch seine Kraft verleugnen. Ja? Steht in der Bibel. Ich kann die Form, die äußerliche Form eines Christen annehmen, ohne innerlich in meinem Herzen wirklich erneuert zu sein. Und genau das finden wir hier vor. Wir haben hier eine Form ohne Inhalt. Wir haben hier zwei Menschen, die äußerlich gesehen Christus sein wollen. Sie wollen genau dasselbe tun wie alle anderen auch, aber sie sind innerlich nicht dazu in der Lage, sondern es wird ihnen hier sogar attestiert, der Satan hat ein Herz erfüllt. Woran merkt man das? Ja, man merkt es daran, dass man Jesus nicht vertrauen kann. Satan konnte Jesus nicht vertrauen, obwohl er von ihm erschaffen wurde. Der Sohn Gottes hat diesen Engel erschaffen. Aber es gab einen Zeitpunkt im Leben dieses Engels, wo er nicht mehr seinem Schöpfer vertrauen konnte und sich von ihm abgewandt hat. Und das kennzeichnet alle die, die zu Satan gehören oder von ihm beeinflusst werden. Sie können Jesus nicht vertrauen. Sie vertraue lieber sich, ihrem Urteil, ihrer Gedanke, ihrer Philosophie oder irgendeiner Philosophie in dieser Welt. Sie können nicht ihr Leben hingeben dem Herrn Jesus Christus. Sie können nicht wirklich ehrlich vor ihm sein. Sie sind so stolz, dass sie lieber sich und den Nächsten und Gott anlüge, als einzugestehen, ich kann gar nicht von mir aus Jesus lieben und kann gar nicht von mir aus Jesus folgen. Ich kann kein Kind Gottes von mir aus sein. Jesus muss mich retten. Jesus muss mich erneuern. Ich kann kein einziger Tag auf diesem Weg gehen, ohne ihn und sein Wort. Ich brauche dieses Wort. Wisst ihr, das ist ja auch etwas, was man dann merkt, wenn eben ein Namenschrist oder ein lebendiger Christ vor einem steht. Ein lebendiger Christ, der braucht das Wort. Es ist für ihn die Speise für seine Seele. Er kann nicht ohne das Wort Gottes leben. Ein Namenschrist kann es. Der braucht es nicht. Der muss es nicht haben. Sein Herz verlangt nicht danach. Das ist ein Problem für die Gemeinde. Wenn in einer Gemeinde eine große Gruppe von Namenschristen und wenige Wiedergeborene sich befinden, dann ist das Leben dieser Gemeinde keines, welches von Gott geprägt ist, sondern eigentlich mehr von der Welt. Das merken wir heute in ganz vielen Gemeinden. In dieser Gemeinde hat Gott eingegriffen. Gott nimmt diese Sache ernst. Er sagt nicht, ach, das ist ja ganz nett, dass du dich ein bisschen bemühst und anstrengst. Sondern er sagt, wenn du mich nicht ernst nimmst und deine Verlorenheit nicht ernst nimmst, wenn du nicht auf die Knie gehst vor mir und deine Verlorenheit bekennst und ganz allein aus meiner Gnade lebst, kann ich dich nicht brauchen? Das ist ja nun dieses exemplarische Urteil. Wie viele müsste heute tot umfallen, wenn Gott immer so urteilen würde, in dieser Weise so hart sofort eingreifen würde? Aber von Gottes Seite aus ist es das Urteil, dass er sagt, mit mir kannst du das nicht machen. Du kannst zwar deinen Nachbar anlügen in der Gemeinde, du kannst zwar diese Welt anlügen, aber mich kannst du nicht anlügen. Du kannst nicht mit mir spielen. Ich bin nicht dein Spielzeug, wo du jetzt sagst, ach, jetzt nehme ich dich ein bisschen mal in die Hand und dann tue ich so ein kleines bisschen mal mich so vergnügen und dann, wenn mir das Spielzeug nicht mehr gefällt, kann ich es ja immer wieder noch weglegen. Das ist ja nun etwas, was heute die Gemeinde und die Christen erschreckt. Also was ist das für ein Gott, der hier zwei Menschen einfach so hinrichtet? Der sie so hinrichtet. Ne? Das darf doch nicht sein, das stimmt doch nicht überein mit dem Gott der Liebe. Das ist doch etwas, was unmöglich ist, das darf doch Gott gar nicht tun. Ganz viele würden heute genauso reden. So darf doch Gott gar nicht handeln. Gott ist doch verpflichtet, diese Menschen zu lieben. Die haben sich doch angestrengt und bemüht, dass sie genauso wie Christen sind. Der muss die doch annehmen. Der darf die doch nicht ablehnen. Ganz viele würde heute in diesen Kanon einstimmen. So war der Nikodemus auch verwundert, als er in einer Nacht zu dem Herrn Jesus kam und mit ihm ein religiöses Gespräch führen wollte. Und der Herr Jesus ihm ganz klar gesagt hat, wenn du nicht wiedergeboren bist oder überhaupt ein Mensch nicht wiedergeboren ist, kann er nicht in das Reich der Himmel eingehen. Nikodemus, deine religiöse Gelehrsamkeit hilft dir nicht weiter. Du kannst dein ganzes Leben auf Gott hin ausrichten. Das hatte Nikodemus bis dahin sicherlich getan. Und trotzdem verloren gehe. Warum ist Gott hier so streng? Das ist eine ganz einfache Antwort, die man darauf geben kann. Weil Gott, der Vater, seinen eigenen Sohn gesandt hat und ihn Mensch hat werden lassen und uns verkündigt hat, dass wir nur durch ihn errettet werden können. Nur durch ihn gerechtfertigt, geheiligt und verherrlicht werden können. Nur durch ihn Vergebung unserer Sünde haben können. Nur durch ihn auch Veränderung erfahren können. Und aus dem Grund ist Gott da ganz ernst darin, wenn du meinen Sohn ablehnst, den ich ans Kreuz geheftet habe und ihn für die Sünder zur Sünde gemacht habe, bleibt für dich nur das Gericht übrig. Dann kannst du machen, was du willst. Du kannst dich drehen und wenden, wie du willst. Es wird dir nicht gelingen. Das war für die Gemeinde damals so wie ein Schock. Und es heißt dann ja auch in Vers 11, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde, über alle, die dies hörten. Die fehlt heute, diese Furcht. Wir kommen in der Gottesdienst und setzen uns hin, als würden wir zu einer Party gehen. Manchmal, wisst ihr? Wir setzen uns hin, wir packen unsere Sache aus, was wir mitnehmen. Irgendwann fangen wir an zu essen. Irgendwann tun wir noch einen Tisch mitnehmen und den aufstellen und dann unsere Brote auspacken. Wir wissen es nicht mehr, was es heißt, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wir wissen es nicht mehr. Wir würden sowas nicht machen, wenn wir irgendwelche Menschen hier auf dieser Erde, die wir Wertachte, von denen wir Respekt haben oder uns fürchten, wir würden es nicht tun. Aber vor dem lebendigen, dreieinigen Gott tun wir es. Versteht ihr, das ist etwas, was wir zu lernen haben. Ganz unabhängig, ob ich nun wiedergeboren oder nicht wiedergeboren bin. Wenn die Furcht Gottes aus der Gemeinde hinausgeht, dann ist die Gemeinde nicht mehr wie irgendein Verein. Es ist nicht mehr etwas da von dem Verständnis, was es heißt, dass Gott gegenwärtig ist. Wie verhalte ich mich gegenüber dem, der mich erschaffen hat? Wie kann ich ihm meine Ehrfurcht zeigen? Ananias und Sapphira konnten es nicht. Sie dachte, das geht ganz gut, ich kann das hinkriegen. Sie verstanden gar nicht, dass sie selber verloren waren. Sie rangen nicht um ihr Heil in der Weise, wie es Gott wollte und wie Gott es auch sich wünschte. Herr, rette mich, sonst gehe ich verloren. Ich sage das als einer, der reformiert ist. Wenn diese Haltung nicht in unserem Herzen jeden Tag neu da ist, werden wir uns von Jesus Christus entfernen. Das ist kein Spiel. Rettung ist etwas überaus Ernstes. Und ich brauche jeden Tag diese Rettung. Ich brauche sie so dringendlich. Und wenn ich das vergesse, vergesse ich mein Heil. Vergesse ich meinen Heiland. Vergesse ich wirklich auch sein Wort. Vergesse auch seine Gemeinde. Das ist der Grund, warum ganz viele heute in einer Art und Weise als Christen oder Nicht-Christen leben können, wie sie es tun. Diese Ernsthaftigkeit ist nicht vorhanden in der Weise, wie sie da sein sollte. Man fürchtet nicht Gott. Man fürchtet nicht Gott, dass er sowas tun könnte. Sondern man hat sich in seiner eigenen Theologie das so zurechtgelegt, dass Gott eigentlich sowas gar nicht tun kann und darf. Deswegen ist das eindringlich für denjenigen, der heute Morgen hier ist und nicht wiedergeboren ist und doch in die Gemeinde kommt und Gottes Wort hört und immer wieder neu gerufen wird zur Umkehr und der aber noch nicht umgekehrt ist und noch nicht wiedergeboren ist, für den heißt es, fürchte Gott, spiel nicht mit deiner Seele. Du weißt es gar nicht, was es heißt, für immer verloren zu sein. Du denkst jetzt, dein Leben jetzt im Augenblick ist schrecklich, aber wie schrecklich wird es sein, wenn du für immer verloren bist? Unter dem Zorn Gottes, du hast den Zorn Gottes noch nie zu spüren bekommen in der Weise, wie du ihn dann zu spüren bekommen wirst. Du weißt gar nichts davon. Und der Satan redet dir ein, mach weiter so. Mach weiter so. Geh weiter auf diesem Weg. Du kannst es ja doch, streng dich doch ein bisschen an. Du kannst es so ähnlich leben wie die anderen auch. Versteht ihr? Es geht um ewiges Leben oder ewige Verlorenheit. Darum gilt es zu ringen. Was habe ich davon, wenn ihr hierher kommt oder wenn ihr Gebets- oder Bibelstunde besucht und nachher verloren geht? Mein Herz ist krank, wenn ich daran denke, dass Menschen, und vor ein paar Tagen habe ich mir das überlegt, wie viele junge Leute saßen hier vor vielen Jahren, haben den jungen Erwachsenenkreis besucht und sind jetzt auf dem Weg, der sie ins Verderben führt. Sie wollen von Jesus nichts mehr wissen. Zu der Zeit, als sie zusammenkamen im jungen Erwachsenenkreis, haben sie gesagt, ja, wir wollen auch Christus sein. Wir machen das. Aber wo sind sie jetzt? Was tun sie jetzt? Denken sie noch daran? Wisst ihr, das ist so eine ernste Sache. Und wenn man als jemand nun auch dasteht, der versucht, das Evangelium zu verkündigen, dann schmerzt es einen unwahrscheinlich. Wie kann es nur sein, dass sie das jetzt alles auch von sich weisen? Und als Leben erlebe, als hätte sie nie von Gott gehört. Das tut weh im Herzen. Da leidet man mit. Das ist etwas, wo einem viel zu schaffen macht. Von daher ist euer Ergehen eines, das muss mir auf dem Herzen liegen. Wenn ich nur zufrieden wäre, eine gefüllte Gemeinde zu haben, schöne große Gemeinde, ich wäre nicht treu. Ich würde sagen, also so einen Text würde ich gar nicht dran nehmen. Ich möchte, dass ihr kommt. Ich möchte, dass ihr die Sitze füllt. Ich möchte ja, dass also so ein bisschen Action ist. Ne? Nein, das möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass ihr errettet werdet. Ich möchte, dass ihr in der Herrlichkeit bei dem Herrn Jesus ankommt. Das möchte ich. Dass ihr nicht verloren geht. Und aus dem Grund muss ich, wenn ich über das Problem was damals in der Gemeinde auch herrschte, nun predige, es auch auf uns anwende. Und ich muss uns die Frage stellen, wie viele sind heute Morgen hier, denen es genauso geht? Sie wollen, aber sie können. Sie wissen, was gut wäre, aber sie sind nicht in der Lage, es zu tun. Denen kann ich nur in aller Ernsthaftigkeit und Liebe zugleich es sagen, kommt zum Heiland. Kommt zu ihm. Er ruft euch heute Morgen. Durch mich redet er mit euch. Als Bote an Christi Stadt sage ich euch das. Kehrt um, solange es Zeit ist, dass ihr nicht am Ende erfüllt vom Satan in eurem Herzen euch ganz abwendet und die Zeit der Gnade vorüber ist. Es gibt nichts Erschütterndes als das Kainsmal. Da ist jemand, der lebendig schon tot ist. Er hat das Urteil von Gott erhalten, dass er gerichtet ist. Er hat die Gnade versäumt. Er ist an ihr vorübergegangen. Er hat es nicht ernst genommen. Er hat Gott nicht ernst genommen. Möge der Herr uns davor bewahren. Möge wir auch, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, immer daran denken, wir können nicht uns selbst zu irgendetwas machen. Wir können zwar, und ich mache das auch ganz gerne, Biografien lesen und auch Schilderungen von Menschen, aber das bringt mich nicht dahin, dass ich genau so ein Mensch werde. Ich kann einen Augenblick eine Biografie lesen und im nächsten Augenblick lebe wie die Welt. Das ist wirklich. Es ist dieses Bewusstsein, was ich nötig habe. Herr, bleibe bei mir, denn der Tag hat sich geneigt. Das sind die Jünger, die Emaus-Jünger. Herr, bleibe bei uns. Sie wissen ja dann noch gar nicht, dass es wirklich der Herr ist, aber sie haben schon so ein kleines bisschen das gemerkt. Das ist jemand, der tut mir gut. Herr, bleibe bei uns. Hast du diesen Wunsch? Oder ist es für dich selbstverständlich? Wer da stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Versteht ihr? In diesem Sinne möchte ich keine Heilsgewissheit verkündigen, dass ich sage, es ist nun etwas, da muss ich mich gar nicht mehr darum kümmern. Ich muss gar keine Sorge mehr machen. Ich muss gar nicht mehr mich fürchten. Mit Furcht und Zittern soll ich mein Heil auswirken, heißt es im Philipper 2. Das ist wahre Gnade. Sie bringt mich zu Gottes Furcht. Sie bringt mich dazu, immer mehr zu erkennen, was für ein elender Sünder ich bin und wie sehr ich Jesus brauche. Alles andere, das hilft nicht viel. Aber ich möchte noch das zweite Problem auch mit uns gemeinsam angehen. Ich hoffe, dass ich auch in der Lage sein kann, dem noch einigermaßen gerecht zu werden. Aber ich sehe, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Also das erste Problem, wir haben es jetzt so miteinander uns angesehen, Form ohne Inhalt, Leben ohne wirklich errettet zu sein, ohne Christus, das funktioniert ganz und gar nicht. Es geht nicht. Aber was ist das zweite für ein Problem? Hier handelt es sich um Menschen, Apostelgeschichte 6, ich habe es gelesen, die nun eben in der Situation waren, dass sie in Not waren. Menschen, die wirklich angewiesen waren auf die Hilfe der Gemeinde. Und da ging es eben um die tägliche Hilfeleistung. Brot, Nahrung, also Kleidung, was immer sie nötig hatte, weil sie eben arm waren, weil sie verwitwet waren, weil sie weise waren. Das war die Situation. Und die Gemeinde hat sich um sie gekümmert. Aber die Gemeinde hat etwas übersehen. So wird es uns ja hier berichtet. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Das
ist seither und auch schon im Alten Testament in der Gemeinde da immer so gewesen, dass Dinge übersehen würden, dass Fehler gemacht würden. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Also sie wäre schon in dem Augenblick, wo ich durch die Türe trete, unperfekt. Weil ich selber nicht perfekt bin. So werdet ihr und ich auch übersehen. Das steht mal fest. Das muss nicht dauernd und immer und fortwährend sein. Aber es wird immer wieder so sein. Auch wenn wir ganz kleine Gemeinde sind. Und aus dem Grund muss man ja auch lernen, damit umzugehen. Ich werde übersehen. Jetzt bin ich unzufrieden. Das ist genau das, was das Wort hier meint, murren. Es entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Die werden ja bevorzugt. Ja, also nach denen guckt man ganz besonders. Denen widmet man sich ganz besonders. Aber ich werde benachteiligt. Ich werde übersehen. Das geht doch nicht. Moment, wir sind doch in der Gemeinde in Jerusalem, wo die große Erweckung auch stattgefunden hat, wo Tausende, über Tausende, also viele Tausende zum Glaube gekommen sind, errettet worden sind, wirklich. Wir sind doch in dieser Gemeinde. Wie kann das denn sein? Es kann sehr wohl sein. Wir lesen es hier. Sie wurde übersehen. Also ist es doch zu verstehen, dass die jetzt gemurrt haben. Ja, mit dem Murren, das ist doch eigentlich etwas, wo Gott auch so ein bisschen Rücksicht haben muss. Er muss doch schon auch das verstehen und begreifen, dass mein Leben eines ist, was eben manches Mal so unerträglich ist, dass ich ein Recht habe zu murren. Ich habe ein Recht zu murren. Ich darf murren, ich darf unzufrieden sein, ich darf auch meine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen. Das tun wir ja auch. Manchmal ist es ganz hilfreich für einen Menschen, dass er sich darüber mal Rechenschaft gibt. Wie viel von dem, was ich sage, zeugt von meinem Frieden, den ich in Jesus Christus habe? Und wie viel von dem, was ich sage, zeugt von meiner Unzufriedenheit, welcher Art auch immer. Wie viel beklage ich mich? Wie viel beschwere ich mich? Wie sehr danke ich? Wie sehr freue ich mich? Wie sehr bin ich zufrieden? Das sind ganz einfache Fragen. Wenn ich vom Friede Christi erfüllt bin, wird das in meinem Reden, in meinem Denken, in meinem Herzen sichtbar werde. Denn der Friede Christi erfüllt mich und prägt mich weit über mein Verstehen hinaus. Also war es dann doch nicht richtig, was die da gemacht haben mit ihrem Murren? Im 1. Korinther 10 heißt es, murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Ist auch wieder so eine Sache, wo nicht ungefährlich ist. Gott muss uns nicht gleich umbringen, aber eines ist ganz klar, es ist wie eine bittere Wurzel, die unser ganzes Herz verdirbt. Menschen zu begegnen, die unzufrieden sind, die murren, die sich beklagen, die immer nur sage, das ist nichts und das war nichts. Und das ist eigentlich wie in einen Hurricane zu kommen, wie in einen Orkan, wie in einen Sturm, wie in einen Eisregen, wie in einer Eiszeit. Man freut sich, wenn man weg ist davon, entkommen kann und wieder in der Sonne sich selber befindet. Was seid ihr für ein Mensch? Was bin ich für ein Mensch? Wenn ich anderen begegne, Was kann ich ihnen weitergeben? Wovon erzähle ich? Was ist die Auswirkung, die von mir ausgeht, auf andere? Also ich muss euch das ja nicht sagen, dass wir in einer Zeit und in einer Welt leben, wo alle am Murren sind. Leider haben die Christen sich das auch angewöhnt und sie denken, dass es richtig und normal ist, mitzumurren und sich mitzubeklagen. Und also unsere Regierung zum Beispiel auch in einer Art und Weise zu umschreiben, dass sie sie verächtlich machen. Sie ist Gottes Dienerin. Bitte denkt daran, sie ist Gottes Dienerin. Ihr könnt nicht über die Regierung euch beklagen und murren, ohne gegen Gott zu murren. Als der Paulus im Römerbrief das auch ihnen, den Römer, gesagt hat, sagt er es ihnen in einer Zeit, wo Cäsar, dieser gottlose Mensch, also diese ganze Cäsare, dort regierte, das römische Weltreich. Und trotzdem sagt er ihnen, es ist Gottes Dienerin. Also, ihr könnt jetzt da weitermachen, diese ganze Obrigkeitsstruktur, diese Dinge, mit denen wir es zu tun haben, am Arbeitsplatz etc. Wie gehen wir damit um? Kann man eigentlich uns unterscheiden als Kinder Gottes von dieser Welt? Oder singen wir das Lied der Welt? Erheben wir die Stimme und berichte davon, dass einer auf dem Thron sitzt und dass er recht regiert, auch wenn wir es nicht verstehen? Ich verstehe es nicht, wie Gott diese Welt regiert. Und niemand auf dieser Welt von den Kindern Gottes kann es richtig verstehen. Wir haben nicht die Weisheit dazu. Aber das berechtigt uns nicht, diese Regierung zu kritisieren. Wirklich nicht. Das ist der Grund, warum das Neue Testament, obwohl die Verhältnisse so schrecklich sind für die Menschen damals, das nicht tut. Paulus sieht Gott auf dem Thron. Aber ich will nicht nur dieses Thema der Regierung hier dran nehmen, sondern ich möchte den Alltag dran nehmen. Ich möchte euer Erleben dran nehmen. Ich möchte eure Leiden dran nehmen. Und ich möchte alles dran nehmen, was euch schwerfällt und damals dem Volk Israel in der Wüste schwergefallen ist. Und aber jetzt auch in der Gemeinde im Neuen Testament den Hellenisten schwergefallen ist. Und ich möchte von daher es euch mit auf den Weg geben, dass es uns nicht erlaubt ist zu murren. Wisst ihr? Es ist verboten. Also Philipper 2, Vers 14, tut alles ohne Murren. Ohne Zweifel, ohne Murren, steht hier. Ohne sich zu beklagen. Ohne sich zu beschweren. Ohne zu schimpfen. Ich werde übersehen. Aber gibt mir das jetzt, dass ich übersehen werde, das Recht, Gott in seiner Regierung anzuklagen und zu sagen, Herr, du hast einen Fehler gemacht. Ist dann meine Theologie eine richtige Theologie? Gott macht keine Fehler. Gott regiert mein Leben so vollkommen, dass es nicht vollkommener geht. Auch wenn ich mir von meiner Seite aus tausendmal andere, schönere Umstände vorstellen könnte für mein Leben. Das geht uns ja allen so, gell? Also das geht mir so und das geht euch so. Das ist ein Kampf für mich und das ist ein Kampf für euch. Lebe ich jetzt aus dem Glauben? Das ist die Frage hier. Oder lebe ich aus meiner Herzensüberzeugung, sagen wir es mal so, die ich vom alten Menschen her vielleicht noch herübergerettet habe. Ich weiß am besten, was für mich gut ist und deswegen also kann ich auch das beurteilen, das ist schlecht für mich. Punkt. Jetzt kann ich mich beklagen und beschweren und darf murren. Oder lebe ich davon, dass Gott heilig und gerecht ist
und vollkommen. Und alles, was auf dieser Erde geschieht, von ihm her kommt. Es geschieht kein Unglück in der Stadt, es sei denn von Gott. Ich verstehe das nicht. Steht aber in der Bibel. Also glaube ich es jetzt oder bin ich ungläubig? Denk an die Unglücke in deinem eigenen Leben. Was ist dann jetzt so meine Herzenseinstellung, meine Lebenseinstellung? Bin ich geprägt von der Bibel, vom Wort Gottes, von meinem Glaube ihm gegenüber? Lebe ich aus dem Glauben? Dann kann ich auch Überseher werden. Dann kann ich, Paulus sagt das im 1. Korintherbrief, in der Situation leben, dass man mir Unrecht tut. Ich erinnere mich an ein Gespräch, welches ich führte. Die Person kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Die berichtete mir, meiner Frau wurde vor vielen Jahren schreckliches Unrecht. Also ist ja widerfahren. Und jetzt leidet sie heute noch daran. Jetzt frage ich mich, ist es denn so, dass es wirklich also so schrecklich ist, was nun jemand erlebt, dass er gar nicht damit zurechtkommen kann? Ist es nicht ein Kernstück des Evangeliums, dass ich, wenn ich selber vergebe, wo ich übersehe wurde, wo mir Unrecht getan wird, dass ich dann auch weiter leben kann? Aber die Psychologie heute sagt mir, die Person ist traumatisiert, das kriegen wir vielleicht gar nicht wieder weg. Wie leben wir unser Leben, wenn wir übersehen werden, wenn wir nun in die Situation kommen, dass uns Unrecht geschieht? Wir haben damals Petrus und Johannes und Jakobus gelebt. Petrus wäre mit Johannes Markus gleich bei der ersten Missionsreise zurückgereist, hätte er so gedacht, wie heute die Menschen auf dieser Welt und leider auch viele Christen denken. Wenn man mir Unrecht tut, wenn man mich übersieht, entziehe ich mich. Ich höre dann auf, dem Herrn zu dienen. Ich bin immer mit dabei, ich bin immer in der Gemeinde, ich bin immer so dann jemand, der sich wirklich da auch einsetzt. Das mache ich nicht, das kann man mit mir nicht machen. Mit mir kann man das nicht machen. Also ich lasse nicht das zu, dass man mir Unrecht tut und dass man mich übersieht. Das lasse ich nicht zu. Johannes Markus, was auch immer seine Gründe waren, er hat sich zurückgezogen. Später hat er dann gelernt. Es gäbe keine Missionsgeschichte, wenn das Verhalten der Missionare darauf begründet wäre, dass sie nur so weit gehe, die Menschen zu missionieren, bis der Zeitpunkt kommt, wo das erste Mal ihnen Unrecht getan wird. Und dann hört sie auf. Pech gehabt. Du hast mich beleidigt. Du hast mir Unrecht getan. Du hast mich übersehen. Es gäbe keine Missionsgeschichte. Es gäbe keine Missionsgeschichte. Afrika, Asien, Australien, Amerika, Europa. Es gäbe keine Mission dort. Wenn die Christen hinausziehen würden und sagen, nur so lange bin ich bereit, dem Herrn zu dienen, wie man mir gegenüber sich recht verhält. Aber wenn man einmal sich mir gegenüber nicht recht verhält, ist aus. Dann ist vorbei. Dann höre ich auf. Die Apostel hier bekennen ja ihre Fehler. Sie sagen, ja, also wir müssen gucken danach, dass das besser läuft. Und dann setzen sie 7 Diener ein, die dann auch diesen Dienst tun. Sie sagen, kümmert ihr euch darum und sucht euch Leute aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und dann nehmen wir sie und sie helfen dann, dass dieser Dienst getan wird, damit wir uns weiter um das Wort Gottes, um das Gebet kümmern können. Das ist ja auch so eine Sache, da kann ich jetzt gar nicht mehr groß darauf eingehen, aber die soziale Hilfeleistung ist heute eine, die die Gemeinde Jesu weltweit, auch die Kirche ganz besonders, so sehr erfüllt, dass sie die Zeit für das Wort und für das Gebot sein lassen. Die Pfarrer sind heute mehr mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt und irgendwelche diakonische Dinge, die sie zu tun haben, als dass sie Zeit bekommen für das Wort Gottes und für das Gebet. Das wird auch gar nicht mal erkannt, dass das etwas ist, wofür man Zeit braucht. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Begegnung gehabt, kam jemand in das Zimmer und sagte, ja, du schaffst ja nichts. Wir lasen gerade miteinander in der Bibel. Das Verständnis dieser Welt ist eines, was dem entgegengeht. Man muss arbeiten, man muss tätig sein, die Gemeinde muss tätig sein, sie muss draußen in der Welt agieren. Das Lesen in der Bibel und das Gebet, das kann der Pfarrer ja immer noch machen, wenn er ein bisschen Zeit dann irgendwann hat, kann er das ja auch noch machen. Das ist ja jetzt nicht so entscheidend. Aber die Apostel sagen, Moment, wir können nicht an den Tische dienen, sonst können wir nicht mehr uns Zeit nehmen, das Wort zu verkündigen, zu lehren, zu unterweisen, selber es zu lesen und auch zu beten. Das war die Einstellung in der Gemeinde damals und es ist eine gute Einstellung gewesen. Eine sehr gute Einstellung. Man braucht Zeit für das Wort, für das Gebet. Das ist die Aufgabe dessen, der von Gott berufen ist, das Wort zu verkündigen. So soll er bestimmt sein. Er soll eine große Freude am Wort Gottes und am Gebet haben. Sonst hat er auf der Kanzel keinen Platz. Da ist er am falschen Platz. Spurgeon hat zu Recht gesagt, wenn du irgendetwas anderes tun kannst in dieser Welt, tu es, bevor du diesen Dienst auch erwählst. Das muss eine Berufung sein. Aber ich möchte hier nicht zu sehr fortfahren, sondern diese beiden Dinge am Ende euch einfach mitgebe. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht Christen nur sein wollen, ohne wirklich Christus zu kennen. Und lasst uns immer darauf acht haben, dass wir nicht als solche besonders auffallen, die murren, sondern als solche, die loben, preisen, dankbar sind. Dass man in der Psalme lese, wie die Menschen damals im Alten Testament, die den Herrn Jesus kannte, als den kommenden Erlöser, wie sie ihn gepriesen haben, wie sie ihm gedankt haben. Das ist das Lied, welches der Herr in seiner Gemeinde hören möchte. Wenn wir hier nicht singen können, werden wir nicht in der Herrlichkeit singen, auffangen und es lernen. Glaubt ihr mir das? Wenn ich hier nicht Gott loben kann, werde ich nicht in der Herrlichkeit es lernen. Hier werde ich vom Herrn dahin gebracht, in der Heiligung ihn zu loben und ihn zu preisen. Und ich freue mich, dass unser Gesang, wenn wir singen miteinander, ein schöner Gesang ist. Das ist wirklich etwas, wo mein Herz immer wieder, wo mir so gut tut, wenn ihr mitsingt, wenn ihr mit dabei seid, wenn wir unsere Stimme auch erheben, um ihn anzubeten. Deswegen ist Gemeinde da und das soll auch uns im Herzen bewegen. Ich möchte am Schluss jetzt hier mit uns still werden und gemeinsam noch beten. Herr Jesus, wir alle miteinander sind schuldig, wenn es darum geht, dass wir manchmal etwas machen wollen, ohne wirklich aus deiner Gnade zu leben und durch deine Hilfe auch da weiter voranzukommen. Ach Herr, wir sind wirklich oft davon überzeugt, dass wir etwas können und verstehen noch gar nicht, wie wenig wir können und wie sehr wir dich brauchen. Bringe du uns doch bitte da voran. Ach, lass es uns ein herzliches Anliegen sein, gerettet zu werden. Und bewahre uns, Herr, davor, dass wir sagen, ja, wir haben uns einmal entschieden und jetzt ist alles gut. Aber hilf uns auch in unsere eigenen Herzen, dass nicht die Unzufriedenheit Überhand nimmt und uns verschlingt und unser Rede und unser Leben mehr darin besteht, dass wir murren, als dass wir dich loben und preisen und das Evangelium verkündigen. Herr, auch hier sind wir schuldig. Wie oft beklagen wir uns jetzt, wo das
so ein langer, schwerer, dunkler, finsterer Winter ist. Wie oft habe ich mich schon beschwert über das Wetter. Ach Herr, gib Gnade, dass wir in der Lage sein können, noch viel mehr dich und deine Regierung und deine Hand zu sehen und daran zu glauben, dass du alles gut und richtig machst, dass du wirklich, Herr, vollkommen perfekt regierst. Danke, dass wir dir unsere Not hier bringen dürfen und dich um Gnade bitten dürfen, auch für die neue Woche. Herr, wir wollen auffallen in dieser Welt als Menschen, die von dir geprägt sind, die mit großer Kraft Zeugnis geben von deiner Auferstehung, so wie es die Apostel auch getan haben. Gebrauche du uns doch bitte darin. Amen.